Also dieses Thema ist ja nicht neu, wo Leute den Finger in die Wunde legen. Aber jetzt nochmal damit aufzukommen und zu sagen, naja, wie nachhaltig sind denn eure Schuhe? Was nutzt ihr denn eigentlich für Materialien? Und was macht ihr da eigentlich? Ich glaube, dass momentan sehr, sehr viele Unternehmen da sehr vorsichtig sind, weil die Alarmglocken einfach an sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Aydin. Mit der heutigen Podcast-Folge werden wir unseren Nachhaltigkeitsmonat abschließen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, in den vergangenen Wochen haben wir verschiedene Artikel zum Thema Nachhaltigkeit bei Laufschuhen veröffentlicht und dafür bei vielen großen Schuhherstellern wie Nike, Adidas, Brooks und Asics nachgefragt, wie es so eigentlich bei denen so ausschaut. Also haben die das Thema auf dem Tisch und was wird schon gemacht? Unser Kollege Robert Jerzy hat die ganzen Brands kontaktiert und sogar eine Schuhmanufaktur in Deutschland besucht. Es ist viel passiert und viel dabei rausgekommen. Mein Kollege Frank und unser Laufschuh-Fan Namri haben sich mit Robert zusammengesetzt und jetzt mal gefragt, so, komm mal, Butter bei der Fische, was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Sie reden darüber, wie der Laufschuhmarkt sich verändert hat, welche Brands uns eiskalt geghostet haben und warum Frank einmal mitten im Wald stand mit Schuhen, die sich von selbst aufgelöst haben. Viel Spaß.
Ja, hi Robert, schön, dass du da bist.
Hi.
Namri ist auch dabei.
Yes, ich bin auch
lach
dabei.
So.
Ja, ich lach so gerne.
Okay. Look who's talking. Also Robert, schön, dass du da bist. Wie gesagt, wir haben uns jetzt ein bisschen zusammengesetzt, um nochmal zu besprechen, was du in deiner Nachhaltigkeitsreportage, in deinem Report uns präsentiert hast. Es gibt ja verschiedene
Texte. Über Schuhe, über Laufschuhe.
Verschiedene Texte auf unserer Seite. Über die verschiedenen Laufschuhmarken wie Adidas, Brooks etc. Und ja, wir wollten einfach so ein bisschen behind the scenes gucken, was du so erlebt hast auf dem Weg dahin, mit wem du gesprochen hast, warum und wie die so reagiert haben und all das, was du sonst nicht so schreiben konntest.
Also, Dirty Secrets?
Dirty Secrets. Unbedingt, nur deswegen sind wir hier.
Ja.
Hast du eigentlich Lieblingsschuhe?
Was, ich?
Ja.
Ein Laufschuh?
Ja, klar.
Lieblingslaufschuh, weiß ich gar nicht, ob ich den
das
habe.
Das jetzt Marken nennen, jetzt, das mal so richtig.
Ultra Boost.
Was? In dem bin ich komischerweise noch nie gelaufen,
ja, genau,
weil der ist mir viel zu lieb. Also ich gehe immer mit dem, nur ich flaniere in dem.
Ganz aber, vorsichtig gehst du.
Okay.
Also
ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt kürzlich einen Nike 4% bekommen habe, geschenkt von jemandem.
Oh, jemand wie Frau Nike oder?
Nein. Also von wirklich privat aus, weil irgendjemand hat.
Du bekommst den Schuh geschenkt, ja?
Das ist dieser Orangene mit einer weißen Sohle.
Ich kenne den Schuh.
So, und der wurde mir in die Hand gedrückt und es wurde gesagt, du hast da auch 44 und mir tut er weh, willst du ihn haben? Und ich halt, ja.
Okay.
Und mit dem laufe ich jetzt gerade.
Kannst du gerne mal rumschicken bei uns. Ich habe auch Größe 44.
Ja.
Bin auch gerne bereit, Schuhe.
Aber ich wasche ihn vorher.
Das ist der mit der Carbonplatte.
Ja, genau.
Aber es ist nicht der ganz neue. Das ist einer aus dem letzten Jahr irgendwie, so.
Ja.
Aha, okay. Aber trotzdem.
Okay, wenn ich mich so umgucke, zumindest markenmäßig ist hier alles vertreten. Wir haben Adidas, wir haben Diadora, Essex, Nike. Und so weiter. Gibt wer jetzt mitgezählt hat, wird merken, dass eine Person mehr im Raum
genau.
ist.
Secret.
Stille
Secret.
Beobachterin.
Unsere Kollegin Anna ist dabei und macht ein bisschen Social Media. Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema, aber wir haben dich losgeschickt und du hast Marken angeschrieben.
Genau.
Wie viele Marken waren das?
Insgesamt waren es 12 Marken, die wir angeschrieben haben und haben all diesen 12 Marken einen Fragenkatalog von 12 Fragen präsentiert. Und das Feedback war gemischt. Jeder, der vielleicht schon den Eröffnungsartikel gelesen hat, wird mitbekommen haben, dass wir so eine Auswertung unten gegeben haben, auch im Sinne der journalistischen Transparenz natürlich, wen wir angeschrieben haben und wie halt so die Resonanz war. Und am Ende haben insgesamt 4 Marken dran teilgenommen.
Okay.
Und haben uns ihre Antworten geschickt, die wir dann im Rahmen der wöchentlichen Veröffentlichung dann präsentiert haben auf der Website.
Warum?
Nee, es
warum
waren keine 5, sondern 4 tatsächlich. Okay. Wir haben mit 5 geplant und am Ende ist dann noch ein Kandidat auf der Zielgeraden abgesprungen.
Das sind jetzt irgendwie nicht so viele, ne? 4, finde ich. Hat dich das überrascht, dass es jetzt so wenig? Waren die Fragen zu hart? Oder?
Nee, es hat mich überrascht im Sinne dessen, dass wir ja Fragen formuliert haben, bei denen ich das Gefühl hatte, dass wir halt nicht mit der moralischen Keule auf die Marken losgehen, sondern dass wir natürlich fragen, wie der Status quo momentan ist, was die Produktion betrifft. Auch fragen, wie sich die Produktpalette in den vergangenen 5 Jahren entwickelt hat. Weil in dem Artikel habe ich ja so ein bisschen auch versucht aufzuzeigen, dass in den, naja, seit 2012 da so ein Wandel im Laufschuhbereich, aber auch im Alltagsbereich stattgefunden hat, wo die Leute den Laufschuh und den Sneaker, und ich schmeiß die beiden einfach mal in die gleiche Kiste, ja immer mehr zu lieben wissen, auch im Alltag. Wer mal das Experiment wagt und in der U-Bahn oder irgendwo sitzt und mal auf die Füße der Leute schaut, der wird sehen, dass er ganz viele Sneaker sieht und auch Laufschuhe, die im Alltag getragen werden. Und deswegen haben wir im Fragenkatalog so eine Spanne von 5 Jahren genommen, indem wir gesagt haben, wie hat sich denn eure Produktpalette und eure Anzahl und so verändert, weil natürlich mit steigender Beliebtheit da auch mehr Modelle auf den Markt kommen. Und dann einhergehend natürlich auch mehr Produktion, bedeutet mehr Energieaufwand. Aber auch, gibt es Innovationen bei euch im Unternehmen? Worüber denkt ihr nach in den kommenden Jahren? Was wollt ihr verändern?
Also immer hinsichtlich Nachhaltigkeit.
Immer hinsichtlich Nachhaltigkeit, Einsatz von ökologisch verwertbarem Material, recycelbarem Material oder recyceltem Material. Auch das gibt es. Auch das habe ich gelernt, dass es das jetzt schon gibt und dass das im Einsatz ist. Und Innovationen auch im Thema, könntet ihr euch vorstellen, ein Reparaturprogramm anzubieten? Also wenn ich wieder zurückkomme zu meinem geliebten Ultra Boost, den ich jetzt schon seit Jahren habe, wenn die Sohle irgendwann durch ist, könnte ich in die Münzstraße gehen und mir dort eine neue Sohle ranklappen lassen. Bezahle 80 Euro und kann den Schuh weiterhin nutzen, weil oben halt Prime Knit drauf ist und dieses Obermaterial ich halt für eine ganz lange Zeit halt weiterhin nutzen kann. Also so eine Sachen waren da im Potpourri drin. Und zum Abschluss dann natürlich noch die Frage, ob die Kunden überhaupt daran Interesse haben, etwas mehr Geld auszugeben für umweltfreundlichere Schuhe.
Um nochmal klarzustellen, wir haben jetzt nicht die Arbeitsbedingungen thematisiert. Es ging nicht darum, wurde fair produziert oder nicht, sondern es geht vor allem um den Schuh an sich.
Genau.
Ja, welche Materialien werden dafür benutzt?
Genau.
Ist dieser Schuh irgendwie einigermaßen nachhaltig oder was sind da für Materialien drin und so weiter? Erstmal, wir haben auch damit gerechnet, dass viele keinen Bock haben auf diese Umfrage. Wir haben auch damit gerechnet, dass Leute gar nicht zurückmelden, wie es auch geschehen ist. Also wir können ja mal ganz kurz einmal die Marken so durchgehen und du sagst, was da so hinter den Kulissen passiert ist. Also bei Adidas, wie war da die Reaktion?
Bei Adidas haben wir eine Reaktion erhalten. Da hieß es dann im Sommer, als wir sie kontaktiert hatten, dass sie einige Themen, einige Events gerade auf der Agenda haben und sie mal schauen müssen, dass sie dafür Zeit finden, um das halt auch so gut wie es geht zu beantworten. Ich war dann im Verlauf der Wochen immer wieder hinterher und am Ende scheine ich irgendein Fenster verpasst zu haben. Jedenfalls gab es ein Feedback, das nach interner Begutachtung es nicht möglich wäre, diesen Fragenkatalog zu beantworten. Dann hatte ich etwas Glück, weil ich selbst auf einer Reise war in Antwerpen bei einer Veranstaltung und abends noch jemanden von Adidas kennengelernt habe. Ja, okay. Shoutout Julia, Dankeschön. Mit der hatte ich gesprochen und nach einem kurzen Gespräch meinte sie zu mir, naja, das ist eigentlich auch ein Thema, was für mich von Interesse ist, schick mir doch mal bitte den Fragenkatalog. Dementsprechend kam dieser halt so ein bisschen wie ein Bumerang zurück. Und am Ende haben wir dann doch noch eine Antwort erhalten, die eher eine Zusammenfassung aller Stichpunkte war, die Adidas, also von Themen, die Adidas wichtig sind, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also viele der Fragen wurden dann nicht beantwortet. Ich habe dann das versucht, das gut aufzuschlüsseln und in die Bereiche zu packen. Aber da war schon bemerkbar, dass das halt wirklich ein Text ist, den sich Adidas überlegt hat, ohne da halt wirklich auf die Fragen zu schauen. Aber wir haben was erhalten.
Na, okay. Wie ist es mit dem anderen großen Riesen Nike?
Da haben wir mehrmals versucht, Kontakt aufzunehmen. Der kam nie zustande. Es gab auch kein Statement. Das ist relativ schnell im Sande verlaufen. Ich hatte dann noch ein paar Mal auf schriftlichem Wege versucht, dort Menschen bei Nike anzusprechen und zu fragen, ob die Bereitschaft bestünde. Aber da hat sich nichts ergeben.
Das ist natürlich schade, ne? Weil das wäre natürlich sehr interessant gewesen. Gerade die, wie hast du gerade genannt, großen Riesen, ne? Die beiden. Mal so für zu vergleichen, weil ich selber nehme auch Nike gar nicht so richtig wahr beim Thema Nachhaltigkeit. Also vielleicht tue ich ein Unrecht, aber ich in der Kommunikation und ich beschäftige mich ja viel mit Laufschuhen, sehe ich es eher nicht.
Ja, na, vor allen Dingen auch in dem Zusammenhang, dass es für mich zum Beispiel gab es die Erkenntnis, dass bei dem Vergleich all dieser Marken wir ja wirklich nie drüber nachgedacht haben, wie groß ist denn eigentlich die Charge? Also wie groß ist dieses Unternehmen eigentlich? Wie viel produzieren die denn und welche Maßstäbe musst du eigentlich ansetzen? Also eine Produktion von Lunge als Beispiel, auch eine der Marken, die wir befragt haben, die ich sogar besucht habe vor Ort.
Deutscher Hersteller.
Hersteller in Düssin, in Mecklenburg-Vorpommern. Wunderschönes Gebäude, ein ehemaliger Milchhof, den sie umfunktioniert haben. Aber da kann eine Produktionscharge von Adidas natürlich nicht stattfinden. Die müssen in ganz anderen Bereichen und in ganz anderen Größen denken und dementsprechend natürlich auch eine Lieferkette sich ausdenken, die eine andere ist als von anderen Marken, die vielleicht nicht so präsent sind am Markt. Und deswegen, in der Hinsicht, Namri, wäre das auch für mich sehr interessant gewesen, die Unterschiede kennenzulernen. Ja.
Was hat Brooks gesagt?
Brooks hat relativ schnell und positiv auf unsere Anfrage reagiert und war auch das erste Unternehmen, was uns den Fragenkatalog komplett ausgefüllt zurückgeschickt hat. Hm.
Brooks, muss man an der Stelle sagen, ist ja auch bei dem Test von Stiftung Warentest so noch mit am besten abgeschnitten. Wir haben das, glaube ich, gesagt, so das geringste Übel von den großen Marken.
Autsch.
Wie ist es mit Essex?
Essex wollte den Fragenkatalog beantworten. Es gab auch intern die Prozesskette, die richtigen Leute zu finden, die denen beantworten. Es gab dann immer wieder Anfragen, die Deadline nochmal zu verlängern, was wir auch getan haben. Aber irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir halt schon live gegangen sind mit unseren Beiträgen. Und dann war eine Verlängerung einfach nicht mehr möglich. Ansonsten hätten wir unsere Lieferkette an Beiträgen durchbrochen. Ja. Und dann hat Essex uns leider abgesagt.
Auch schade, weil ich weiß natürlich, dass Essex in der Vergangenheit auch schon einige Schuhe produziert hat, die diesen grünen Anspruch hatten. Also die hätten auch bestimmt was zu sagen gehabt. Aber okay.
Ja, manchmal weiß man nicht, woran es scheitert. Ne? Manchmal sind es einfach die falschen Leute, wie jetzt auch bei Adidas oder die richtigen Leute vielmehr, die dann vielleicht irgendwas bewegen. Manchmal ist es einfach ein schlechter Zeitpunkt für die Firmen. Manche wollen einfach auch nichts sagen, weil es irgendwie der Firmenphilosophie entspricht. Das weiß man immer nicht. Also insofern ist es jetzt keine Verurteilung. Das ist aber jetzt so Facts, ja. Wie haben die reagiert? Also Saucony, haben die reagiert?
Die haben reagiert über eine Agentur. Allerdings, oder sogar direkt, glaube ich, ich bringe es durcheinander. Nee, die waren direkt mit uns in Kontakt. Aber Saucony ist auch ein Beispiel, was mir ein, zwei Mal über den Weg gelaufen ist, wo ein Unternehmen gesagt hat, es tut uns leid, wir können zum jetzigen Zeitpunkt einfach keine aussagekräftige Antwort geben. Wir wollen gerne, aber wir befinden uns derzeit entweder nicht in Umstrukturierung, aber in Überlegungen, dieses Thema zu attackieren und dieses Thema in unsere Firmenphilosophie einzubinden. Und momentan würden wir einfach nur halbgare Dinge erzählen und das wollen wir nicht. Mit der Bitte, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dieses Thema nochmal aufzugreifen und das dann zu präsentieren.
Hast du denn eigentlich das Gefühl gehabt, dass bei den verschiedenen Firmen, auch gerade bei den größeren, es bestimmte Leute gibt, die sich da drum kümmern? Also gibt es sozusagen Head of, keine Ahnung, Nachhaltigkeit?
Corporate Social Responsibility
und so? Auch, ja. Oder ist es so ein bisschen, keine Ahnung, wer das bei uns macht, da muss ich mal rumfragen. Deswegen können wir nichts sagen.
Das ist jetzt Mutmaßung von meiner Seite. Ich kann nur ein Beispiel nennen, wo ich denke, dass das über dann die PR-Abteilung gesteuert wird und über die Presse, die halt auch Corporate Communications oder generell das kommuniziert nach außen, was kommuniziert werden soll. Und ich denke, dass das von irgendeiner Abteilung intern kommt und das wird dann halt so durchgeleitet. Ich habe nie mit jemandem direkt per se zu tun gehabt, der für diesen Bereich zuständig ist und sagt, ja, okay, mit mir musst du sprechen. Das ist mir nicht über den Weg gelaufen.
Ja, interessant. Wäre vielleicht auch mal eine Idee für Unternehmen,
auf jeden
zu sagen,
Fall.
Wir setzen jemanden ein, der sich mit diesem Thema beschäftigt in unserem Unternehmen und auch dann mit Fragen. Also weil die Fragen werden natürlich häufiger jetzt auch kommen, womöglich. Ne? Also weil es ist einfach ein Thema, immer mehr. On Running aus der Schweiz, was hast du von denen gehört?
Selbes Statement, dass sie derzeit dabei sind, dieses Thema für sich zu finden und besser zu formulieren, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt aber kein fertiges Ergebnis präsentieren können, mit der Bitte, dass wir später nochmal auf sie zukommen, um ja dieses Thema nochmal zu beackern.
Generell klingt das immer so ein bisschen wie unter Kollegen, ne? Wenn immer gesagt, hast du das und das gemacht? Oh, ja, bin dran. Habe ich auf der Agenda.
Komm auf dich zu.
Ja. Und so im Hintergrund ist so, oh shit, da habe ich mir noch gar nicht dran gedacht.
Wobei man auch sagen musste, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte oder die Diskussion, die wir jetzt hier haben, ne, oder im Zusammenhang mit den Beiträgen, die du geschrieben hast, Robert, es ging ja auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie die Moralkeule oder so schwingen würden. Ne? Es war ja wirklich nur erstmal gucken, was der Ist-Zustand. Und dann schauen wir mal weiter, simpel gesprochen.
Jetzt. Ich glaube allerdings, dass wir, und ich möchte da jetzt dem Fazit nicht vorgreifen, nur ganz kurz, ich glaube, dass wir da einfach ein entweder sehr passendes oder für unseren Fall halt ein sehr unpassendes Timing erwischt haben, weil mit der aktuellen Diskussion in der Öffentlichkeit, Stichwort Fridays for Future und wie sieht es um unseren Planeten aus und wie sieht es um die großen Unternehmen aus, ich glaube, dass das auch Einfluss auf den gesamten Markt hat und auf die Branche.
Also du meinst, dass man das wieder als viele auf dem falschen Fuß erwischt haben, meinst du?
Nicht auf dem falschen Fuß. Ich glaube, dass eine Menge Vorsicht bis angrenzend zur Angst herrscht, weil natürlich der öffentliche Druck größer wird, weil diese Themen beackert werden. Irgendwann ist jede Branche mal dran und jeder Stein wird umgedreht und es wird mal geguckt, was da eigentlich passiert. Das war in der Vergangenheit ja auch schon mit den Arbeitsbedingungen in Asien, mit der Entlohnung der Arbeiter, mit den Schadstoffen, die dort zutage treten während der Produktion, beim Kochen von Sohlen und allem drum und dran. Mhm. Wenn du da jemanden siehst, der halt eigentlich nur irgendwie so eine kleine Maske vor Gesicht und Nase hat und nebenbei in so einem großen Bottich rührt, wo die Sohle gekocht wird und da kommt halt alles Mögliche raus, was dich high, aber auch wahrscheinlich tödlich krank machen wird. Das gab es ja in der Vergangenheit schon. Also dieses Thema ist ja nicht neu, wo Leute den Finger in die Wunde legen. Aber jetzt nochmal damit aufzukommen und zu sagen, naja, wie nachhaltig sind denn eure Schuhe? Was nutzt ihr denn eigentlich für Materialien? Und was macht ihr da eigentlich? Ich glaube, dass momentan sehr, sehr viele Unternehmen da sehr vorsichtig sind, weil die Alarmglocken einfach an sind.
Aber die scheinen auch nicht vorbereitet zu sein. Also es scheint nicht so stark auf der Agenda zu sein, dass man sagt, ja, wir haben hier, na klar, alles vorbereitet, kannst du haben. Wir haben folgenden Plan, folgende Idee. Sondern es ist so ein bisschen so, oh.
Ja. Weil so schwer waren die Fragen jetzt nicht, ne?
Nee, die Fragen, also die Fragen waren ja auch tatsächlich, die Fragen waren eigentlich ein Papiertiger, in Anführungszeichen, weil wir tatsächlich erstmal nur Erkenntnisse sammeln wollten. Es ging ja auch nicht wirklich darum, dass ich mich als versteckter Mitarbeiter oder Informant irgendwo in der Fabrik einschleuse. Das ist der nächste Schritt.
Ja, deswegen ist Robert nicht dein richtiger Name. Ja,
deswegen hoffe ich auch, dass die ganzen Fotos, die Anna macht, am Ende nicht
veröffentlicht werden. Wallraff-Style, ja.
Aber darum ging es uns ja nicht, sondern es ging ja tatsächlich mal ums Nachfragen, mal Kenntnisse sammeln, um zu gucken, wie der Stand ist. Ich zum Beispiel, ich kann weder bestätigen noch dementieren, dass ich ein großer Sneaker-Freak bin. Ich habe sehr, sehr viele Schuhe zu Hause. Ich habe mir auch in der Vergangenheit selten Gedanken darüber gemacht, das gebe ich ganz offen zu. Und ich habe bei dieser Recherche einfach sehr, sehr viele Erkenntnisse gesammelt. Als ich mit dem Professor Gerd Brüggemann gesprochen habe, Koryphäe in dem Bereich, der mir viel erzählt hat über die Zusammensetzung von Schuhen und speziell der Sohle, wo du festgestellt hast, ja Moment mal, die kochen eigentlich alle mit dem Gleichen. Es gibt so viele Innovationen gibt es momentan gar nicht. Der Markt dürstet eigentlich nach Innovationen im Bereich vom Materialeinsatz, biologischem Material. Und im Öffnungsartikel sind einige sehr, sehr interessante Zitate und Beispiele nachzulesen von Professor Brüggemann, wo er über Dinge wie Bambus spricht, wo halt versucht wurde, einfach Material zu nutzen, wo aber festgestellt wurde, ja Moment mal, sobald er halt nicht irgendwo im Teich schwimmt, ja, verliert er seine mechanische Flexibilität und seine Fähigkeiten. Und ich glaube, dass die Branche an sich da momentan noch nach Innovationen sucht und sich recht behäbig bewegt und auf einer Welle von unglaublich großem Interesse schwimmt, weil wir alle natürlich irgendwann mal Schuhe sehen, wo wir sagen, oh, das ist ein geiler Schuh, den will ich unbedingt haben. Oh, noch in der Farbe, den möchte ich aber, der würde so geil zu meinem Outfit passen. Ich kenne das selber und ich glaube, ich kenne auch viele andere, die so sind und dementsprechend geht es momentan tatsächlich um Verkaufszahlen bei den größeren Unternehmen und um Business. Und bei einigen anderen kleineren Unternehmen geht es um Nachhaltigkeit und um einen anderen Weg.
Aber kann man denn Business machen und trotzdem auch nachhaltige Ansätze verfolgen? Hast du das rausgefunden für dich?
Das ist eine gute, das ist so eine Kardinalsfrage, ne? Es gibt Leute, die behaupten, warum muss ein Unternehmen wie Nike zig unterschiedliche Laufschuhmodelle haben, wenn eigentlich die Sohle und die Beschaffenheit alle gleich sind, nur eins ganz viele kleine Kügelchen und die anderen haben da vielleicht noch ein bisschen mehr Stoff drin und da ist es vielleicht ein bisschen höher. Warum nicht drei Modelle rausbringen, also deine Produktdiversifikation verkleinern und dann sagen, wir gehen mit nur drei Schuhen an den Markt, haben eine kleinere Produktion, sparen dadurch Energie ein, also Energieeinsparung ist, glaube ich, ein ganz großes Thema mittelfristig und gehen so mit den Kunden um. Aber dann hast du natürlich auch einen Verfall an Umsatz und an Gewinn, weil je mehr Modelle du hast und je mehr du anbieten kannst, desto mehr Leute kannst du potenziell erreichen.
Man könnte ja auch anders einsparen, indem man vielleicht irgendwie effizientere Verpackungen macht, wo einfach vielleicht die Schuhe, also vielleicht kleinere Verpackungen.
Das passiert schon. Brooks okay. zum Beispiel ist seit Jahren dabei, die Größen der Kartons zu minimieren, das Papier da nicht mehr drin zu haben und wenn Papier genutzt wird, das aus Bereichen zu erhalten, wo sie ganz genau wissen, woher es kommt und dass es halt nicht von abgehölzten Wäldern kommt, sondern recycelbares oder recyceltes Material ist. Also das wird bereits so um die Ränder herum getan. Ich glaube, da gibt es bei den Unternehmen schon viele Überlegungen. Auch Adidas zum Beispiel, als sie uns ihre Punkte geschickt haben, haben ja auch nochmal den Fokus darauf gesetzt, dass innerhalb des Unternehmens die Mitarbeiter zum Beispiel darauf gepocht haben, dass es am Standort in Herzogenaurach, dass kein Plastik mehr eingesetzt wird. Dass andere Maßnahmen getroffen werden, um halt einfach ein bisschen umweltbewusster zu agieren und in dem Bereich besser zu sein. Ich denke, dass da in vielen Bereichen da schon Wandel an Denken und an Prozessen da ist. Was jetzt aber die Schuhe selbst betrifft, ich glaube, da hat sich noch nicht so viel verändert.
Ja, es gibt halt noch keine richtige Alternative sozusagen zu dem Schaum oder zu verschiedenen Kunststofffasern, wie auch immer. Wie du sagst, es gibt keinen Bambusschuh oder irgendwie irgendwas, wo man sagt, wow, jetzt können wir was total Nachhaltiges benutzen statt diesem ekligen Schaum oder so.
Es soll ja keine Adidas-Veranstaltung werden, ne? Aber bei Parley for the Oceans ist doch schon so, dass da mittlerweile Millionen von Schuhen, also Parley ist ja, ich kann es einmal kurz erklären, was die da machen.
Na, Parley ist ja ein eigenes Unternehmen, was irgendwann angefangen hat, das angeschwemmte Plastik an den Stränden im Pazifik und überall und auch im Indischen Ozean einzusammeln und daraus Produkte zu machen.
Im Adidas großen Stil machen die das mittlerweile. Ne? Stil. Also es ist schon Business am Start. Es sind ja so 1000 Schuhe, sondern Millionen.
Genau, und Adidas ist ja irgendwann mit denen in die Kooperation gegangen und die haben gesagt, komm, lass uns das zusammen machen. Und die Innovation daran war halt zu sagen, wir nehmen dieses Plastik, was dort angeschwemmt wird, wir sammeln das bis zu dem Grad, wo wir halt einen ganzen Tanker vollkriegen. Wir verschiffen das dann zu unseren Produktionsstätten und dann wird es eingesetzt für diese Parley-Schuhe, die in den vergangenen Jahren ja auf den Markt gekommen sind, immer mal wieder, die dann auch, ich glaube, etwas teurer waren oder auch etwas seltener waren. Allerdings ja aus diesem Plastik bestehen, was dann halt irgendwann mal am Strand angekommen ist und was irgendjemand irgendwo rausgeschmissen hat, weil er nicht in der Lage war, einen Mülleimer zu finden. Und das passiert schon und das gibt es auch. Auch da streiten sich die Leute drüber, ob das eine große Marketingaktion ist oder ob das tatsächlich was bringt. Ich denke mir immer, wenn die Unternehmen tatsächlich sagen, wir wollen sowas mal umsetzen und wir machen das und du hast einen Partner wie Parley drin, der ja selber auch von der Philosophie her diese Überzeugung mitbringt, dann ist es schon mein erster guter Schritt. Im Allgemeinen, glaube ich, ist es ganz gut, kleine Schritte auch öfter zu beklatschen, in Anführungszeichen. Also jetzt nicht Nerven zu verlieren, aber mal zu sagen, ey, es ist gut, dass ihr das macht. Das ist der erste Schritt. Was wollt ihr denn noch machen? Worüber denkt ihr nach? Weil es, glaube ich, auch als Unternehmen gar nicht so einfach ist, deine riesigen Prozesse. Du bist ja ein Supertanker, der da übers Wasser schippert und es ist ganz schwierig, deinen Kurs zu ändern. Du musst viele Handgriffe erledigen. Ich glaube, dass es auch gar nicht so einfach ist, da von heute auf morgen einfach irgendwie einen neuen Prozess zu entwickeln und zu sagen, wir machen das jetzt.
Das nervt ja auch völlig, ne? Wenn dann manche Menschen in der Diskussion direkt dann rumkritteln, dass jemand einen ersten Step in die richtige Richtung macht. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, dieses Parley. Und man direkt sagt, na, es muss aber direkt alles perfekt sein, muss alles hundertprozentig nachhaltig sein. Klar, da will man irgendwie hin, ne? Aber ich finde es wirklich wichtig zu sagen, lass mal versuchen. Und wenn so ein großer Laden, wie Adidas oder auch Brooks oder wer auch sonst noch immer das macht, in diese Richtung, Schritte in diese Richtung vornehmen, das, das ist schon mal gut.
Ja.
Das kann man nicht kritisieren.
Ja.
Aber es darf nicht aufhören an der Stelle.
Genau.
Ja, und das ist halt einfach so, dass gerade in dieser Branche das Misstrauen sehr groß ist, ne? Dass man einfach aufgrund der mangelnden Transparenz oft nicht genau weiß, ist das jetzt Greenwashing, ist das jetzt eine PR-Maßnahme, ja, und es ist völlig Quatsch, was sie da machen, oder ist das ernst gemeint? Und ich glaube, da sind einfach viele unsicher und haben keine Ahnung, wissen nicht genau, wie sie es einordnen sollen und dann im Zweifelsfall ist man dann halt einfach lieber ein bisschen zu kritisch als zu naiv.
Mhm.
Und insofern kann man das natürlich auch verstehen, dass man einfach sagt, weiß ich nicht genau, ist das wirklich so cool, wie es jetzt klingt?
Ja, Frank, der Menschenversteher, hast natürlich recht, ne? Aber
ich meine, lass uns nochmal ganz kurz auf die Marken zurückkommen. Also New Balance hat auch nicht mitgemacht.
Nein.
Die haben gesagt, kein Bock oder keine Zeit.
Bei denen, soweit ich mich richtig erinnere, war es auch, dass der Zeitpunkt nicht der richtige ist.
Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Muss man mal fragen.
Ja.
Wir kommen nochmal in einem halben Jahr auf die dann zu.
Oder die Hoka auf uns.
Ohne, was haben die gesagt?
Hooker hat den Fragenkatalog erhalten. Er ging dann auch direkt in das Hauptquartier. Er wurde übersetzt auf Englisch, weil er im englischsprachigen Raum dann beantwortet werden sollte. Und dann wurden die Fragen gesichtet. Und es gab noch einige Nachfragen, wie das gemeint wäre, ja. Frage XY. Und dann wurde mir leider abgesagt.
Okay. Under Armour, haben die geantwortet?
Von Beginn an, die waren die, glaube ich, die ersten, die geantwortet haben und haben gesagt, wir wollen nicht.
Okay.
Aber sie haben zumindest geantwortet.
Aber sie waren schnell.
Auch ehrlich. Ja.
Puma?
Hat gar nicht geantwortet.
Ah, okay.
Oh, interessant.
Aber da muss ich auch sagen, Namri, das war die letzte Marke, die wir nochmal angesprochen hatten.
Haben wir noch nachgeschoben.
Genau, das, weil wir gesagt haben, Mensch, komm, lass uns die auch nochmal ansprechen und da kam leider keine.
Ich meine, wir machen ja jetzt die Tür nicht zu, ne? Also wenn jemand den Fragekatalog noch beantworten möchte, dann schicken wir
auch nicht rüber. Genannte Marken jetzt, ne?
Ja.
Also egal wer.
Auch Marken, die gar keine Schuhe haben, ist eigentlich egal.
Wir machen zwar Socken.
Wer den gerne beantworten möchte. Und dann gab's Firmen, die ein bisschen kleiner sind, wie zum Beispiel Lunge, hatten wir schon angesprochen, aus Mecklenburg-Vorpommern. Was haben die gesagt, was haben die gemacht?
Also der Kontakt ging ja direkt zu einem der Mitgründer, zu dem Lars Lunge. Antwort kam sehr schnell, sogar aus dem Urlaub raus, dass ich auch gern mal vorbeikommen könne, wenn ich möchte. Was ich dann auch getan habe, war dann direkt vor Ort für einen Tag, habe mir die Produktionsstätte angesehen, wir sind durchgelaufen. Wir hatten ein längeres Gespräch zu Beginn, haben uns dann anschließend nochmal unterhalten, also extrem transparent. Mir wurde gezeigt, wie der gesamte Prozess ist innerhalb der Produktionsstätte, wo die Sohlen zugeschnitten werden, was auch ganz interessant ist, wenn du da so einen riesigen Block siehst, wo du eigentlich denkst, das ist irgendwie eine Rigipsplatte, die gerade gleich an die Wand gehämmert wird. Aber nee, in Wirklichkeit ist es irgendwie die Untersohle, die dann halt gleich zugeschnitten wird, um dann zur nächsten Station zu kommen. Also extrem transparent. War auch für mich der erste Einblick in eine Philosophie, die tatsächlich von Beginn an darauf zielt, nachhaltige Schuhe zu produzieren. Jetzt ist, warum sage ich nachhaltig und nicht umweltbewusst? Also umweltbewusst auch, aber nachhaltig vor allen Dingen, weil in dem Gespräch auch sehr deutlich wurde, dass es ja unterschiedliche Ansätze gibt, wie du für die Umwelt was Gutes tun kannst. Und zum Beispiel ist, was ich vorhin kurz angeschnitten habe, die Energievermeidung ein ganz großes Thema. Die Unternehmen stoßen an Grenzen, was die Produktion betrifft. Also auch Lunge nutzt zum Beispiel geschredderte CDs teilweise für ihre Fersenkappen, haben allerdings nicht genug davon.
Okay. Ja, also okay, auch bei PET, umzusetzen, genau, ist schwierig.
Also bei PET-Flaschen oder bei den CDs ist es, glaube ich, nicht so, weil die nutzen die, glaube ich, regelmäßig. Aber bei den PET-Flaschen, die irgendwann schon mal in Benutzung waren, die dann recycelt werden, die würden sie gerne einsetzen. Allerdings spielt dann auch das Thema Verfügbarkeit eine Rolle. Also kannst du für ein Unternehmen, was jeden Tag die Maschinen anhaben muss, kannst du garantieren, dass dir da die PET-Flaschen in der richtigen Form zugeliefert werden, dass du deine Produktion nicht stoppen musst. Also das sind halt alles so Themen, wo wir halt hier auf der Couch sitzen und sagen, ja, mach mal Bio. Aber als Unternehmer musst du dir natürlich diese Fragen stellen. Und das war halt für mich sehr hochinteressant, das mal kennenzulernen, weil ich das tatsächlich vorher noch nicht wusste. Und bei Lunge mit dem Lars haben wir über viele nachhaltige Themen gesprochen, was möglich ist, was noch nicht möglich ist, was allerdings auch das Thema Made in Germany mit sich bringt, nämlich nicht nur Prädikat, hohe Qualität, so wie Oma und Opa es von früher noch kennen, sondern tatsächlich auch, naja, Moment mal, wir haben ja Regeln, die gelten mittlerweile auch für Europa, was die Arbeitsbedingungen betrifft, was die Entlohnung betrifft, was die Freisetzung von Stoffen betrifft, wenn du produzierst, also die Gase und all solche Geschichten, der Klebstoff, der benutzt wird, all sowas. Und das ist so streng reguliert in Deutschland, auch für die Lieferanten, die Lunge hat, dass dort ein hoher Standard angesetzt wird, in Südkorea nebenbei auch. Das ist auch ein Land, was einen sehr hohen Standard bei der Produktion hat, dass du dir eigentlich gar nicht erlauben kannst, da irgendwie Schindluder mit zu betreiben. Ja.
Ich meine, wann habt ihr zuletzt einen Laufschuh gesehen, wo drin stand Made in Korea?
Ja,
echt. Das war so in den
80ern, so, ne?
80er, 90er Jahren war, glaube ich, jeder Schuh in Korea produziert und mittlerweile ist das alles jetzt China, Vietnam.
Da stand auch mal noch Made in Korea drauf, nicht Made in South Korea, ne?
Ja, ja, stimmt. Ich weiß nicht, jetzt mittlerweile, egal, ich war ja gerade in Korea, wenn irgendwo was drinsteht, Made in, steht immer Made in Korea. Ich habe ein einziges Mal gesehen, Made in South Korea. Zum Teil kann es ja sein, das ist jetzt auch Mutmaßung, es gibt ja diese gemeinsame Produktionszone. Also südkoreanische Firmen lassen teilweise Dinge produzieren von Nordkoreanern in Nordkorea. Das ist immer noch Made in Korea, ne?
Okay, das wusste ich gar nicht, krass.
Und manchmal, wenn die sich streiten, dann sagt Nordkorea, nö, dann jetzt produzieren wir nichts mehr für euch. Und die sagen, oh, shit.
Okay, es wird doch politisch
hier. Ja, es ist ganz komisch. Also es ist so, es sind halt wie, ja, wie eine Familie, so Bruder und Schwester. Ne? Also manchmal sind sie halt so, ja, wir sind Korea, wir machen das zusammen. Und manchmal ist es so, fuck you. Und das nur nebenbei. So, wir
sind zurück zu New Balance. Ne?
Abgedriftet. Also Lunge ganz anders, aber natürlich im Grunde nicht so richtig vergleichbar mit Adidas, Nike, Pipapo, weil das sind einfach Weltunternehmen. Lunge, bei allem Respekt, ist das kein Weltunternehmen. Und die haben natürlich, wie du es vorhin angerissen hast, ganz andere Größenmaßstäbe. Und da ist es womöglich ab und zu dann doch vielleicht ein bisschen einfacher, bestimmte Prozesse zu verbessern. Aber sie machen sich immerhin Gedanken und sie gehen mit gutem Beispiel anscheinend voran, was das angeht.
Und es wäre interessant zu sehen, ob dieses Beispiel Lunge oder auch Runnertune, was du wahrscheinlich gleich ansprechen wirst, irgendwann extrapoliert werden kann auf etwas Größeres. Dass andere Marken, also die größeren Player, irgendwann sagen, was machen die denn da eigentlich und können wir das irgendwie aufbohren, weil wenn es im kleinen Segment gut funktioniert, warum sollte es nicht im großen Segment auch funktionieren? Wir müssen halt nur gucken, dass wir all das, was dort an Schritten getan wird, irgendwie aufbohren und multiplizieren mit X und dann können wir das halt so umsetzen. Lunge repariert zum Beispiel auch Schuhe und arbeitet dort mit Partnern deutschlandweit zusammen, wo du denn deinen Lunge-Schuh hinbringen kannst, um eine neue Sohle zu bekommen.
Ich meine, bei dieser gestrickten Geschichte, bei dem Obermaterial, Flyknit oder was gibt's?
Primeknit.
Ist ja alles
mit. Alle haben das ja jetzt.
Ja, das haben alle. Und das ist ja auch etwas, was so die Branche jetzt quasi so mitgenommen hat, ja, und ist auch markenübergreifend irgendwie stattfindet und was tatsächlich auch ja umweltfreundlicher ist, weil da einfach weniger Müll anfällt, man kann das direkt, und es macht den Schuh halt auch besser und sowas bräuchten wir halt auch für Dämpfungssysteme wahrscheinlich, ne? Dass irgendwer sagt, so, jetzt habe ich rausgefunden, wie man Bambus total weich und hart macht und irgendwie das beste Dämpfungs, und dann springen alle auf und dann gibt es vielleicht irgendwie eine Art Bio-Version, aber also da passiert schon viel und gerade diese Knit-Geschichten, das sind ja nicht meistens keine Geschichten, die jetzt Nike oder Adidas von sich aus erfinden, sondern das machen andere Unternehmen schon seit Jahren und das wird dann einfach nur, wie Parley auch, quasi erweitert, vergrößert, noch ein bisschen verbessert oder von denen aber auch teilweise gemacht, von anderen Unternehmen. Also insofern, wenn die daran arbeiten, kann man gespannt sein, was da noch kommt. So.
Ich denke auch schon, dass, also über Innovation wurde tatsächlich mit den Marken nicht gesprochen, die Möglichkeit bestand nicht. Aber aus den von den unterschiedlichen Leuten, die sich in der Branche bewegen, wurde schon klar, dass es derzeit an Innovationen mangelt und dass egal, was für neuen fancy Schuh wir irgendwo als Werbung sehen, in welcher Form diese Sohle auch präsentiert wird, es ist entweder ein EVA-Schaum oder ein TPU. Es ist alles das gleiche Material. Du kannst daraus eine andere Form. Es ist wie ein Teig und du kannst dir überlegen, welche Form du daraus machen willst. Mhm. Manchmal gibt es auch Überlegungen, wie bei dem Ultra Boost zum Beispiel damals, 2015, wo wirklich BASF eine Möglichkeit gefunden hat, dieses Material so zusammenzubauen, dass Dinge wie ein stärkerer Rebound und eine bessere Energieeffizienz und all sowas erreicht werden kann. Sowas geht halt immer noch. Du kannst halt irgendwie versuchen, eine Form zu schaffen, wo du sagst, das ist für den Schuh und für den Fuß sogar noch besser und fürs Laufen, aber es kochen alle mit den gleichen Zutaten.
Das heißt, die Marketingkosten sind eigentlich auch so ein Punkt, ne? Den wir jetzt, also das ist nicht das Thema von heute, aber wenn man über die Kostenstruktur nachdenkt, also jetzt nicht, ne, also nachdenkt, wo kommen die Schuhe her, was brauche ich, Materialien, wo source ich das her, wie das jetzt produzieren, klar. Aber wenn du sagst, dass, wie Herr Brüggemann das auch sagte, ne, Professor Brüggemann, dass alle mit demselben Wasser kochen, ist der einzige Unterscheider ja letzten Endes, wie positioniere ich meine Marke im Marketing.
Genau.
Und dann eine Marke wie Lunge oder Runnertune haben sicherlich nicht die Marketingbudgets wie die anderen Player am Markt. Genau. Und das heißt, also wiederum jetzt um die Ecke gedacht, dass natürlich die großen Marken sehr viel Geld ins Marketing stecken müssen, um sich jetzt so abzuheben von den anderen, was wiederum natürlich auch zu einer Kostenstruktur führt, die eine ganz andere ist als bei einer Lunge oder Runnertune.
Ja. Absolut.
Das ist aber auch ein Widerspruch, den man vielleicht auch, kann man den, also, weiß nicht, ob das kann man nicht beantworten, aber das ist halt genau der Konflikt, den man angehen, auch mit angehen müsste.
Naja, oder? Also wir haben ja auch noch nicht über die, ich nenne es jetzt mal ganz provokant, über unsere Mitschuld gesprochen, ne? Also die des Konsumenten. Ja, also nein, weil, also ja. Ich trage mit Sicherheit Schuld daran, dass so eine Entwicklung stattfindet, weil sie kriegen mich halt mit unterschiedlichen Sneakern. Und ich finde den dann toll und dann kaufe ich den und dann weiß Adidas, ah, da hat irgendein neuer Vogel den Yeezy gekauft. Naja, dann machen wir halt einfach so weiter. Und so funktioniert der Markt denn, ne? Du melkst die Kuh so lange, wie es halt geht. Mhm. Und in der Zwischenzeit versuchst du, Innovationen zu finden, aber das Material ist halt auch immer dann trotzdem noch das Gleiche.
Was ich interessant fand, du hast ja irgendwie geschrieben, dass natürlich früher ein anderes Material verwendet wurde und das war so, dass es nach einer Zeit, Menschen kennen das, die länger Sneaker oder Laufschuhe im Schrank haben und sagen, ich kann ihn nicht wegschmeißen, dass er dann entweder so vergilbt, so gelb wird oder halt so zerbröselt.
Ja, das ist krass, so porös wird. Ja. Habe ich ja mal gemacht bei meinem alten Schuh, der über 20 Jahre alt war.
Ja, ich hatte mal so einen Schuh an.
Der ist dann gebröselt, als du ihn anhattest?
Ja, das war so ein Air Jordan. Ne? Dachte ich so, okay, der liegt seit 15 Jahren hier im Schrank, ich ziehe den jetzt einfach mal an.
Welcher?
Das war der 11er, glaube ich. Nee, nicht der 11er, der 12er.
Der Glitzer, der
Nee, der Lack, der 11er war der Glitzer, der 12er war der an der Seite so einen schwarzen Block hat.
Ja, der sah, war das der 12er? Auf jeden Fall, der sah ein bisschen fast auch wie so ein Wanderschuh.
Doch, ich weiß.
Auf jeden Fall dachte ich, oh cool, zum Spazierengehen reicht das doch. Bin losgegangen und der ist mir wirklich dann im Spaziergang runter meinem Schuh, Fuß weggebröselt und total, also auseinandergeflattert. Und dann stand ich da mit meinem Air Jordan
im
Wald.
Im Wald. Du bist wirklich mit dem Air Jordan in den Wald gegangen.
Ja, ich hätte den auch vorher schon
gefragt. Können wir nach der Ausgabe, also nach der Show gerade, Aufnahme nochmal miteinander reden?
Ja, können wir bitte machen, ja. Ich hatte den ich auch glaube, schon
da abkaufen,
an. Es war nicht so, dass er irgendwie fresh out of the box war und dann ich nach 20 Jahren gedacht habe, okay, ich ziehe ihn jetzt mal an. So war es nicht. Mhm. Aber nochmal zur Vollständigkeit halber. Runner Tune ist ein ganz, ganz kleines, kann man sagen, Unternehmen, eine Schuhmanufaktur.
Ja.
Und
den in Süddeutschland.
Ne? In Süddeutschland.
Ganz wichtig, in Süddeutschland. Ja,
genau. Die eigentlich aus dem Maßschuhbereich kommen, also Schuhmanufaktur Hackner. Der Geschäftsführer und auch der Innovator ist der Michael Hackner. Und vielen Dank für das Telefoninterview, der sich telefonisch zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben ein bisschen geplaudert über die eigene Produktion, aber auch die eigenen Ansprüche und die Idee daraus. Ähnlich wie bei Lunge, bei den Gebrüdern Lunge, auch er ein passionierter Läufer, der irgendwann gesagt hat, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Es kann, also dieser Status quo kann doch nicht der richtige sein. Was die die Nachhaltigkeit dieser Schuhe betrifft, wie lange du sie nutzen kannst, all sowas, und ist dann in diesen Markt reingegangen, hat gesagt, mit dem, was ich weiß im Thema Maßschuhbereich, jetzt möchte ich halt auch Laufschuhe produzieren.
Weißt du eigentlich, ob es so Zertifikate oder Gütesiegel gibt, an denen man jetzt so von außen betrachtet sofort sagen kann, okay, dieser eine Schuh, jetzt sei es jetzt irgendwie Runner Tune oder Lunge, ist jetzt nachhaltig oder nachhaltiger oder ne, also besser, sag ich mal, produziert als ein Schuh, der nicht dieses eine Gütesiegel hat?
Es gibt Zertifikate für die Lieferanten, für diejenigen, die Materialien an die Schuhmanufaktur Lunge, also in Düsseldorf oder zu Runner Tune schicken und dann sagen, hier ist eure Sohle, ihr fräst euch das selber raus. Das muss ja irgendwo produziert werden. Also irgendjemand produziert ja diese Sohlen. Und die Lieferanten, die in Deutschland und in Europa ansässig sind, die sind zertifiziert. Und die sind zertifiziert auf Basis europäischer, deutscher Norm, wo es darum geht, was ist als Material drin enthalten. Ist es umweltschädlich? Hat es giftige Gase bei der Produktion, die dann verursacht werden? Wie wird es produziert? Also wird unglaublich viel Naturmaterial reingesteckt, um das zu extrahieren. Und diese Zertifikate gibt es. Die gibt es für den Stoff, für das Obermaterial. Also dieses Ökotex 100 ist ja auch ein Zertifikat, was aussagt, dass du diesen Schuh tragen kannst, auch wenn du allergische Reaktionen haben kannst auf ein Material, was direkt auf deiner Haut ist. Und dann gibt es natürlich auch Zertifikate für die Produktion des Untermaterials, also für die Sohlen. Aber direkt, dass Schuhe zertifiziert werden, das ist mir bei der Recherche nicht über den Weg gelaufen. Also wenn das jemand weiß, gerne, bitte. Aber ich habe es noch nicht gesehen.
Haben die großen Unternehmen, die jetzt geantwortet hatten, auch sich dazu geäußert, zu solchen Ökotex-Materialien oder anderen, sag ich mal, umweltfreundlicheren Maßnahmen?
Naja, also Adidas hatte sich ja gemeldet und gesagt, dass sie zum Ziel haben bis, und ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander, 2023 oder 2025 einen komplett recycelten Schuh rauszubringen. Also sie haben ja jetzt schon einen Schuh rausgebracht, einen Prototypen, der komplett
aus... Futurecraft, ne?
Ist nicht sogar der Futurecraft, sondern ist noch einer, der jetzt diesen Sommer oder vergangenen rauskam, der dann in die Serienproduktion gehen soll. In die Richtung geht es schon. Also das hat uns Adidas verraten, dass sie da in die Richtung geht. Brooks möchte auch bis zum Jahr 2022 oder 2023 komplett nur Schuhe aus recyceltem Material haben. Also nicht sogar recycelbarem, sondern recyceltem. Also wirklich Materialien, die du irgendwo genommen hast und die neu verwertest. Lunge nutzt Dinge wie Upcycling, wo du das Material dann halt nochmal für was anderes verwenden kannst und das dann halt irgendwo hingeschickt wird. Runnertune zieht Materialien aus der Umgebung von einem Hersteller, beziehungsweise der eigene Abfall aus den Sohlen, weil die auch ein Reparaturprogramm anbieten, das schicken sie an ein Unternehmen, die dann zum Beispiel Schallschutzplatten herstellen. Also da gibt es schon so Überlegungen im regionalen Bereich. Bei den großen Playern ist, glaube ich, auch aufgrund der Größe der Produktion und dieser ganzen Maschinerie ist es, glaube ich, noch nicht ganz so auf dem Schirm.
Jetzt nochmal zum Abschluss. Was hast du denn da für dich jetzt mitgenommen oder was könntest du Leuten womöglich raten? Wie kann man ein bisschen mehr darauf achten, Laufschuhe nachhaltiger zu verwenden, vielleicht einfach auch weniger zu kaufen? Ne, Läufer und Läuferinnen sind ja auch gerne dabei, noch ein paar, weil man das ja auch so braucht, ne, für seinen Bedarf. Aber gibt es da irgendwie Ideen? Klar, man kann sagen, kauf lieber Brooks als eine andere Firma vielleicht, weil man von denen weiß, die sind wenigstens transparent. Oder kaufe lieber ein paar Laufschuhe von Lunge oder Runnertune. Was hast du da für dich hier so mitgenommen?
Also raten will ich niemandem was, weil ich im Glashaus sitze und selber sich bei mir die Schuhe türmen. Also bin ich nicht im Business jemandem was zu raten.
Das ist zu ehrlich für dich.
Was ich allerdings interessant finde, und das habe ich damals mit meinen Basketballschuhen zum Beispiel auch getan, und du ja anscheinend auch, Frank, ist, nachdem du gemerkt hast, okay, die Sohle ist irgendwann durch, ich kann damit nicht mehr rennen oder ich kann damit nicht mehr spielen, warum die Dinger nicht sauber halten, gut pflegen und dann auch im Alltag noch anziehen. Ja. Weil du brauchst keine große Sohle oder Dämpfung, wenn du im Alltag einfach nur mal um die Ecke gehst. Es ist natürlich schön, aber dann reicht natürlich auch ein Laufschuh, der jetzt vielleicht für einen Marathon nicht mehr geeignet ist, aber den du halt im Alltag noch anziehen kannst. Pflegt eure Schuhe. Ihr kauft sie gerne. Ich bin an vorderster Front, was das betrifft. Aber ich pflege meine Schuhe halt auch. Ich habe die Schuhe für einen sehr langen Zeitraum. Was bedeutet, dass ich dann natürlich auch
Hast du eine Vitrine? Bist du einer von denen?
Ich bin nicht so ein Vitrinentyp.
Ich bin der Sockeltyp. Steht jetzt
nein, also aber mein Setup zu Hause ist auch ganz fürchterlich. Also darüber möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nicht reden.
ganz leise. Nein,
aber deswegen, ja, vielleicht mal überlegen, muss dieser Schuh wirklich sein? Die Frage stellen wir uns alle, dann kommen wir zur Antwort ja, weil wir ihn haben wollen, weil das halt einfach ein emotionales Ding ist. Aber versucht sie so lange wie möglich zu haben und versucht sie zu pflegen. Und es gibt mittlerweile ganz viele Pflegeprodukte, die auch auf ökologischer Basis sind, sodass ihr den Schuh so lange wie möglich habt. Und wenn die Anforderung da ist, ey, ich brauche einen Schuh, weil ich vor die Tür gehe, ich habe einen, ich muss mir keinen kaufen. Und das wäre vielleicht so der erste Ansatz. Und wem das wirklich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, weil die Augen geöffnet wurden oder weil gesagt wird, hey, ich kann das nicht mehr unterstützen. Es gibt viele alternative Anbieter, Leute, die in Deutschland produzieren, aber auch Leute, die ihre Produktion oder Marken, die ihre Produktion halt ganz transparent offenlegen, die viel darüber berichten und kommunizieren, wie Brooks, und sagen, hey, wir versuchen das zumindest. Und wenn jemand große Probleme hat und sagt, ich kann das nicht unterstützen, wie die Produktionszustände bei anderen größeren Playern sind. Es gibt genug Alternativen und da kann sich umgeschaut werden, definitiv. Aber ich möchte noch einen Zusatz sagen, bei all dieser ganzen Diskussion kam ja auch das Thema hoch, auch bei Lunge und bei Runnertune, naja, die Kunden haben ein gewisses Anforderungsprofil an den Schuh. Jeder Marathonläufer möchte einen Schuh haben, auf den er sich verlassen kann oder sie sich drauf verlassen kann. Und wenn du Geld ausgibst für einen teuren Schuh, dann soll der auch deinen Anforderungen entsprechen. Und dementsprechend kommen wir dann wieder an den Punkt, wo wir sagen, naja, was sind denn die mechanischen Limitierungen und die Materialeinsatzlimitierungen? Wie weit kann denn ein Unternehmen tatsächlich gehen, um der Läuferin oder dem Läufer denn aber noch ein Produkt zu bieten für das teure erarbeitete Geld, um den Anforderungen Genüge zu tun? Und das ist halt immer noch so ein Punkt, wo halt die Waage gehalten werden muss. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
Ja, es ist halt einfach so, wenn der Schuh scheiße aussieht, wenn er nach 200 Kilometern irgendwie zerfällt, dann kann er noch so nachhaltig sein, dann wird man den einfach nicht mehr kaufen.
Ja gut, er kann ja vielleicht nicht ganz so toll aussehen, aber wenn er gut funktioniert, also ich weiß nicht, Namri, kannst Namri du vielleicht mehr sagen? Ja, weil du schon mit dem Kopf
so zur Seite gehst. Ich weiß nicht, ob die Analogie okay ist, aber bei Autos ist es ja auch so ein bisschen so. Bevor der Tesla so auf den Markt kam, hat man manchmal so E-Autos gesehen und dachte so, oh Gott, das sieht ja irgendwie total behämmert aus. Ja, sieht nicht gut aus. Man muss letzten Endes ja die Leute, die es ja gibt, die Masse dazu kriegen, ja, also auch vielleicht dann sich dafür zu entscheiden, einen nachhaltigeren Schuh zu nehmen. Es geht meines Erachtens in erster Linie, also es ist vielleicht bitter, aber es ist wirklich meine Meinung, in erster Linie nur übers Aussehen. Der Schuh muss gut aussehen. Es wird sonst in der Masse meines Erachtens nicht klappen.
Ja, in der Masse vielleicht nicht, aber es gibt immer eine Gruppe an Leuten, die sagen, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich gehe halt tatsächlich über die Funktionen. Oder
ja, glaubst man braucht ja die Masse, um was auch zu bewegen letzten Endes. Also natürlich gibt es immer die People, die vorne dran sind. Klar, die gibt es immer, ne? Aber der Schuh muss gut aussehen. Es gibt ja auch diese Marke Vea, die haben wir jetzt gar nicht jetzt gehabt, ist ja auch nicht Thema heute, aber die kennt man vielleicht auch so im Straßenbild, wird ja immer immer mehr, man sieht immer häufiger.
Die mit dem V, ne?
Die haben so ein V, so ein angedeutetes V an der Seite und man sieht die einfach immer häufiger letzten Endes, denke ich auch, weil die halt einfach gut aussehen. Ja? Also die entsprechen auch der Ästhetik, die momentan einfach angesagt ist. Bei Laufschuhen muss es auch so sein. Das muss einfach ein Schuh sein, wie sonst auch immer und trotzdem nachhaltig.
Wir haben jetzt, die haben jetzt auch einen Laufschuh seit September.
Ja, ich habe den irgendwo in einem Schaufenster mal gesehen.
Ja, ja. Gut, na dann, habt ihr noch was zu sagen? Wollt ihr noch irgendwie was loswerden? Kauft mehr PET-Flaschen, damit irgendwie für Lunge verwendet werden können, für die Fersenkappe oder so? Eher nicht. Ich meine, zum Schluss kann man nochmal sagen, es gibt, das erwähnst du auch in deinen Artikeln, es gibt auch Apps wie Good On You zum Beispiel. Es gibt auch Websites oder andere Studien oder Unternehmen oder wie auch immer, die sich da noch mehr mit befasst haben, wo man nachlesen kann. Wie gesagt, Stiftung Warentest hatte einen Test gemacht vor 1, 2, 3 Jahren. Und da werden dann auch bei dieser App zum Beispiel Good On You heißt die ist ganz hilfreich, da werden Unternehmen einfach bewertet nach deren Nachhaltigkeit und Produktionsbedingungen und so weiter. Und da kann man sich auch ein bisschen informieren. Na dann, vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Und ja, das gucken wir mal vielleicht dreimal hin, wenn wir einen Laufschuh kaufen. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Ciao.
Das war Robert Jetzi mit meinem Kollegen Frank und unserem Laufschuh-Experten Namri. Wenn ihr selber mitdiskutieren wollt, könnt ihr gerne machen. Wir haben extra eine Facebook-Gruppe dafür, nur für Laufschuh-Fans. Die heißt Laufschuh-Freaks. Ich verlinke die euch natürlich in den Shownotes und auch die Artikelreihe von Robert. Hat euch die Folge gefallen? Dann unterstützt doch sehr, sehr gerne unsere Arbeit mit einer 5-Sterne-Bewertung und einem netten Kommentar. Wir würden uns sehr freuen. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis nächsten Mittwoch. Keep on running!